Guten Morgen. Also, warum bin ich jetzt hier? Ich bin ja keine Psychologin, sozusagen im Gegenteil. Ja, weil die Psychologie bisher, also in der Form, in der sie existiert, eigentlich nicht das Gebiet war, was mich vom Hocker gerissen hätte, weil es einfach nicht erklärt, was los ist. Ich wollte nur wissen, was los ist. Und also ursprünglich wollte ich eigentlich wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält und wollte eigentlich Physik studieren und so, ne, nach dem Motto. Und dann habe ich herausgefunden, was sie im Innersten auseinanderreißt. Und das habe ich mir nicht ausgesucht, aber das war dann das Thema. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Dabei ist die kritische Patriarchatstheorie entstanden. Also, zu mir selber, ich bin noch im Krieg unter Bomben in Berlin geboren. Daher meine Abneigung gegen alles Militärische. Und wir sind dann halt im Osten gewesen und dann in den Westen geflüchtet als Flüchtlinge und sind dann in Bayern und später im Rheinland die Familie wieder zusammengekommen. Und ich habe dann studiert, erstmal in Köln, Soziologie und Volkswirtschaft, also nachdem das mit der Physik nicht so das Gelbe vom Ei war, weil ich inzwischen weiß, die Physik, genau, die ist die, das wieder auseinanderreißt, das Leben, was zusammengefunden hat, im Sinne des Patriarchats. Und bin anschließend sehr viel in der Welt gewesen, weil die wollte ich nur mal kennenlernen. Man muss ja nicht nur für das interessieren, wo man geboren worden ist, sondern es gibt ja noch ein paar andere Punkte. Und habe also systematisch mich eigentlich in der Welt aufgehalten mit verschiedenen Forschungsprojekten, vor allen Dingen in Lateinamerika am Schluss. Und dann habe ich in Soziologie dann promoviert bei René König, vielleicht wissen noch welche, wer das ist. So ein alter Grand Seigneur der Sozialwissenschaften, der Soziologie aus der Schweiz, ein sehr toleranter, unglaublich gebildeter Mann, der mich auch sehr gefördert hat, was ja nicht üblich war zu der Zeit. Und später habe ich dann in Politikwissenschaft habilitiert, und zwar in Frankfurt, an der Uni Frankfurt, praktisch im Nachfolgeinstitut von Adorno Horkheimer, was ich sehr schön fand, bei den Menschen, die da inzwischen ansässig waren und die auch meine Arbeit damals über die Agrarfrage in der Dritten Welt und die Frauenfrage und da in dem Zusammenhang habilitiert haben. Inzwischen war ich aber dann erstmal in Bielefeld gelandet, an der Fakultät für Soziologie, als Assistentin für Lateinamerika-Forschung. Und da habe ich auch die Veronika Benoit-Thompson kennengelernt, mit der ich ja dann lange zusammengearbeitet habe, die war da auch. Und die Maria Mies, das war ja dann so ein Trio nachher, die so ein Stück einen Ansatz in der Entwicklungssoziologie oder sagen wir mal der feministischen Kapitalismuskritik oder internationalen Kapitalismuskritik entworfen haben, den sogenannten Subsistenzansatz. Und die Maria war bei Köln und die hatte viel Erfahrung mit Indien und wir waren so eine internationale Gruppe. Und auch unsere Gruppe an der Fakultät war die erste Zeit sehr aufgeschlossen für neue Theorien. Wir kamen also alle aus dem Feminismus, der sich nach der Studentenbewegung gebildet hatte und haben also da erstmal Marx entlang gearbeitet, also die Frage, was bedeutet eigentlich die Ausbeutung der unbezahlten Frauenarbeit für die Frage der Lohnarbeit und der Werttheorie nach Marx und für die kapitalistische Akkumulation und das Ganze auch noch weltweit und dann unter Einschluss aller nicht-proletarischen Sektoren wie dem Agrarsektor und der sogenannten Marginalität, also der sozusagen sklavenartigen Arbeitsverhältnisse, die vor allem in der Dritten Welt inzwischen auch hier wieder Mode geworden sind. Und das hat zu einem erweiterten Kapitalismusbegriff geführt, den wir dann auch verbunden haben mit dem Patriarchatsbegriff, weil der Patriarchatsbegriff eben zumindest erklären sollte, warum die Frauen eine andere Rolle in dieser Gesellschaft spielen als die Männer und eben einer bestimmten Form von Ausbeutung unterliegen, die auch so historische Verwurzelung in Leibeigenschaft, Sklaverei und so weiter hatte. Also das war die Analyse der Hausarbeit im Kapitalismus und der Gewaltverhältnisse, die mit einhergehen, die zwar das charakterisieren, was Marx ursprünglich als Revolution genannt hat und was Rosa Luxemburg dann erweitert hat, als wir haben es dann genannt, so viel man das auch meint, Beitrag zu der Debatte, als fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation, das heißt also ein Phänomen der Grundlagen der Kapitalakkumulation, die immer da sein müssen, damit das überhaupt stattfindet, dieses System, und die auf den Knochen der Frauen im Wesentlichen ablaufen. Daher auch die Gewaltverhältnisse im Bereich, wo Frauen sind, weil das eben erzwungen werden muss. Im Grunde sind das ja keine freiwilligen Arbeitsleistungen und werden natürlich dann kulturell so hin sozialisiert und so weiter, dass das funktioniert. Aber die Gewalt zeigt, dass es sich um eben unfreiwillige, unfreie Arbeit handelt, immer wieder. Das ist also die Frage der Hausarbeit und der Gewalt gegen Frauen, die uns die erste Zeit über besonders beschäftigt hat und die wir in der ganzen Welt vorfinden und auch in allen Schichten und Klassen querbeet. Das heißt, Patriarchat war der erste Ausdruck dafür, für diese querliegende Form der Ausbeutung, Unterdrückung und so weiter, die damit zusammenhingen. Und dann haben wir den Begriff des kapitalistischen Patriarchats geprägt. Also, das heißt, die moderne und moderne Zivilisation ist kapitalistisch, aber nicht nur, sie hat eine tiefe Struktur und das ist dieses Patriarchat. Das Patriarchat als das ältere Phänomen, das schon etwa 6000 Jahre existiert, wie wir inzwischen wissen. Und das nie aufgehört hat zu existieren. Und irgendwie die Tiefenstruktur, also die Unterlage der modernen Zivilisation, die also ökonomisch, kapitalistisch organisiert ist und politisch angeblich demokratisch, aber eigentlich auch nicht, wie wir inzwischen sehen. Denn das passt natürlich nicht zusammen. Man kann nicht Leute ausbeuten und gleichzeitig demokratisch mit ihnen umgehen. Das gibt es eigentlich logischerweise nicht. Zeigt sich auch immer deutlicher, dass dieses System aus der Demokratie ausfällt, zumindest der formalen Demokratie, und in eine neototalitäre Richtung sich schon entwickelt hat. So, das waren die Anfänge. Inzwischen war aber der Patriarchatsbegriff eigentlich nirgendwo mehr in Mode, sozusagen. Im Gegenteil, war also wirklich diskriminiert und tabuisiert. Also man kann immer noch nicht über Patriarchat reden, ohne dass Männer Ohnmachtsanfälle bekommen. Oder Wissenschaftler, die glauben, dass es handelt sich um ein rein kulturelles Phänomen, das sozusagen der Vergangenheit angehört, weil es eben älter ist und mit der Moderne automatisch verschwindet. Das war ja immer die Idee, Egalität, ne? Die Gleichheit vor dem Gesetz, heute als Gleichberechtigung, die führt angeblich dazu, dass das Patriarchat verschwindet und also so eine Art vormoderne, altmodische Form, kulturelle Form oder Verirrung von irgendwas ist und vor allem eine Herrschaftsform. Also das, was eine Patriarchatskritik überhaupt nur da war, war bestenfalls die Männerherrschaft über die Frauen, die es natürlich gibt, kann man überall sehen. Und deswegen auch der Kampf dagegen, wir wollen halt dann frei sein von dieser Herrschaft, beziehungsweise auch herrschen. Das ist ja das Neueste, dass die Frauen das nachmachen wollen, was die Männer immer schon falsch gemacht haben im Patriarchat, wie gesagt. Ne? Also diese Form der nachholenden Entwicklung, sagt man da in der dritten Weltdiskussion dazu, oder Kolonialdiskussion. Also wir wollen auch, ne? Das ist ja heute das, was wir gestern schon über Gender, die Genderforschung ist ein Ausdruck dieser, wir wollen auch. Übrigens, wo ist denn der Kollege aus Indien? Ist er nicht da, der junge Mann, der vorhin aufgetaucht ist? Wo ist er? Ah, da. Ah ja, okay. Das tut das gemeint. Pakistan. Ich dachte eigentlich, der war vorhin aufgetaucht, der kam extra angereist und geht vor. So. Also jetzt jetzt hatten wir so eine Art neue Grundlage für, wie man die Welt eigentlich auch noch anschauen kann, indem man diese Realitäten überhaupt einbezieht, was ja nicht üblich war, ne? Demokratie, Fortschritt und so weiter, da gibt es ja keine Gewalt. Also diese ganze häusliche Gewalt war ja lange Zeit total tabuisiert. Wir haben in Bielefeld das erste Frauenhaus gegründet, 1976. Ne? Also da, bis dahin war das überhaupt kein Thema. Also inzwischen wissen wir das besser. Ja. Und dann ging aber die Suche ja weiter, weil ich hatte dann das Gefühl, dass das mit dem Patriarchat ist noch gar nicht klar, weil irgendwie so eine Herrschaftsform, Herrschaft denke ich immer, ja wozu denn, ne? Was soll der Quatsch, also dieser Aufwand, irgendjemanden zu unterdrücken, kann ich persönlich überhaupt nicht verstehen, also ich bin eher ein matriarchal denkendes Wesen und geblieben im Übrigen, angeblich ist man das ja nur als Kleinkind. Also irgendwie habe ich das aber später erst entdeckt, nachdem ich Heidegger und Abendroth kennengelernt hatte und die Matriarchatsforschung, die praktisch gleichzeitig entstand, damit dann natürlich auch Kontakt zu bekommen. So, und dann gingen so verschiedene Sachen los. Also die Matriarchatsforschung kam dazu, also das, was vor dem Patriarchat war sozusagen und auch immer noch existiert, es gibt ja immer noch ganz viele Matriarchate, lebende Matriarchate in der Welt. So, aber das war jedenfalls die Frage war, also was, also wir haben den Kapitalismus, 500 Jahre hat er sich entwickelt, 200 Jahre Maschinisierung, 500 Jahre davor war dazwischen noch die ganze Hexenverfolgung, kommt auch noch gleich als bestimmendes Merkmal der Moderne und davor kamen verschiedene Patriarchate in aller Welt und davor, ja was war denn davor, ne? Ja halt matriarchale Gesellschaften oder jedenfalls nicht patriarchale Gesellschaften. Das war die Diskussion von der Heide. Und dann fehlten aber noch ein paar Sachen. Also es fehlte vor allen Dingen das Naturverhältnis. Wir hatten ja dauernd über gesellschaftliche Verhältnisse, ökonomische, soziale, politische und so weiter, im Gegensatz zu den üblichen Anschauungen, der allgemeinen Entwicklung, Fortschritt und Glückseligkeit und so weiter geforscht. Es fehlte aber jetzt, wenn man nachdenkt, was gibt es jetzt außer die Natur natürlich. Ne? Also es war der Beginn des Ökofeminismus, kann man sagen. Die Natur, ohne die können wir ja überhaupt nicht existieren. Das ist ja eine völlige Illusion. Wir schweben ja hier nicht im luftleeren Raum. Und die war ja natürlich völlig unterbelichtet, auch von linker Seite. Die Linken haben ja mit der Natur nichts am Hut und auch mit den Frauen nicht. Haben das nicht alle, also die hielten dann immer an die Grenzen auch der ganzen ideologischen Kontroversen. Also die Natur, das war der Beginn des Begriffs. Was haben denn die Frauen mit der Natur zu tun? Das haben wir ja hier schon alles diskutiert. Die haben einen anderen Leib. Nicht der Frauenkörper, sondern sein Leib. Das Wort Körper kommt ja von Corpus, der Leichnam. Ne? Und genau das ist ja der Frauenleib erstmal nicht oder soll es höchstens werden. Also der Frauenleib. Und der kam, das passt natürlich in die Matriarchat-Diskussion, weil die matriarchale Gesellschaft sich um den Frauenleib herum organisiert. Ne? Also den Ort haben wir gestern auch gesehen, in der Steinzeit, ne? Und die Venus von Willen und so weiter, also die Vulven. Die abgebildet werden, nicht aus pornografischen Gründen, wie heute intelligenterweise die Kollegen dann finden, sondern weil das ist der Ort, welcher, ne, der Topos, ne, der Topos, der, nicht die Utopie, ne, der Nichtort, und das ist der Ort, welcher, und da kommt das Leben konkret hervor, und darum geht es, und wenn das nicht hervorkommt, sind wir geliefert. Ne. Also es geht um die Pflege dieses Ortes, Cultura heißt Pflege, ne, die matriarchale Kultur ist die Pflege des Leibes, des Frauenleibes, weil auf dem, und er hat diese besondere Energie, die Mary Daly, wäre auch interessant für euch, weil die auch psychologisch argumentiert hat, immer die amerikanische Theologin und Theologin und Feministin Gynergie genannt hat. Gynergie, die Frauenenergie, die Frauen haben eine bestimmte zusätzliche Energie, anders die Männer nicht haben, weil sie eben das neue Leben hervorbringen sollen und wollen und tun. Und ohne diese zusätzliche Energie würde das einfach nicht gehen. Ne? Also die moderne Variante, alle Naturverhältnisse zu schleifen, ist ja dann in dem Gender-Ansatz gegeben, dass man sagt, man redet nur noch vom Körper und dann ist das ja neutral. Ne? Der Leib ist nichts Neutrales, ne? Sondern ist mit dieser Energie ausgestattet und um die geht es, auch um deren Aneignung natürlich. Ne? Und das soll ja heute alles wegdefiniert und wegrationalisiert und wegmaschinisiert werden. So, aber das ist jetzt ein Teil des Endes der Geschichte. Also es fängt an, dass wir sehen, dass was die Frauen echt wirklich für eine Bedeutung hatten. Also ohne die Pflege des Leibes wären wir alle nicht am Leben und hätte es überhaupt keine geschichtliche Entwicklung gegeben, wären alle gestorben. Und das ist eigentlich der Witz an der Geschichte, also am Matriarchat. So, gibt so eine Afrikanerin, die, weiß nicht, wie die heißt, ist auch egal, die wurde irgendwo interviewt, da sagte sie über ihren Mann: Sein Leib verändert dich nie, er weiß nichts. Also das ist die sozusagen Zusammenhang zwischen Leib, Wissen, Weisheit, Erfahrung, also nicht Vorstellung. Wir leben ja immer in der Vorstellungswelt, die maschinelle Welt ist Vorstellungswelt, Erfahrung, Leiberfahrung, Naturerfahrung, Erfahrung im Umgang miteinander, mit der Schwangerschaft, mit den Kinderkriegen, mit den Männern, die dazugehören natürlich, aus matriarchaler Sicht. Also in matriarchalen Gesellschaften gibt es keine patriarchalen Männer. Ne? Also es geht nicht darum, wie sind Männer und Frauen, sondern in welcher Gesellschaftsordnung leben sie. Ne? Also wir haben ja matriarchale Männer und Frauen kennengelernt bei den verschiedenen Weltkongressen für Matriarchatsforschung. Waren immer welche da, aus Afrika und Asien und auch Europa. Europa war ja auch eine matriarchale Gesellschaft, das ist ja das, was die Maria Djibutas herausgefunden hat. Also wir haben das alles, unsere Vorgeschichte ist eine matriarchale Zivilisation. Wir haben deswegen einen neuen Zivilisationsbegriff, den erfunden, zusammen vor allem mit der Renate Gent, die sehr wichtig war für die Technikkritik. Und dieser Zivilisationsbegriff ist immer noch neu, weil er eben nicht davon ausgeht, es gibt nur, die Zivilisation ist eigentlich das Patriarchat, also wenn die großen Herrschaftsverhältnisse und die großen Herren auftreten, dann haben wir eine Zivilisation und alles andere ist primitiv und vorgeschichtlich oder so, sondern umgekehrt. Wir haben dann mit der Renate Gent zusammen und der Matriarchatsforschung einen neuen Zivilisationsbegriff, den auch die übrigens Djibutas vorgeschlagen hat, erfunden oder entwickelt, indem es eigentlich nur zwei grundlegende Zivilisationen gibt. Das eine ist die matriarchale und das andere die patriarchale. Und wobei der Unterschied vor allem darin besteht, wie die fünf zentralen gesellschaftlichen Verhältnisse, die immer bedient werden oder definiert werden müssen, sonst gibt es gar kein Weiterleben, wie die aussehen. Und diese fünf Verhältnisse sind einmal das Naturverhältnis, guten Morgen, das ist immer zentral, also was machen wir mit der Natur um uns herum, das heißt, das bestimmt die Ökonomie und die Technik, das Naturverhältnis bestimmt, also wie Ökonomie, also wie leben wir mit der Natur um uns herum und wie bearbeiten wir sie, das ist die Technikfrage, ne? Also diese zwei gehören zum Naturverhältnis. Dann kommt als politische Verhältnis, das heißt, wie ist die Gemeinschaft organisiert. Also im Matriarchat ist sie egalitär, gibt es keine Hierarchien, egalitär organisiert, also um den Mittelpunkt herum sozusagen, also konzentrisch, ne, oder horizontal. Das sagt mir die Frauen in Venezuela immer, die sagt mir, wir organisieren uns horizontal. Ne? Nicht vertikal, nicht horizontal. Das sind die Frauen, die dann ihre Landbesetzung da organisieren und so weiter. Ne? Das geht ja nicht hierarchisch, nur die Männer kommen hinterher und wollen sich dann den Frauen das wieder wegnehmen, dann wird es dann wieder hierarchisch, aber die Frauen machen das nicht, das ist auch alles anders, auch viel zu kompliziert, also das Patriarchat ist nicht kompliziert. Einfach geht es, wenn man sich egalitär organisiert, aber das heißt nicht, dass alle unterschiedslos gleich sind, sondern sie sind halt verschieden, es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt Junge und es gibt Alte und die Mütter sind eben diejenigen mit der Erfahrung. Ne? Und die Erfahrung, wie man mit dem Leben umgeht, eben ohne es ausbeuten, ausplündern, unterwerfen und so weiter zu wollen, ist ja eine ganz andere Form, als in der das dann umgekehrt ist, wie im Patriarchat. Also da kann man sich auch auf die Kompetenz und Erfahrung der Mütter verlassen. Sie wissen schon, wo es lang geht. Ne? So, das ist das Prinzip des Erfahrungswissens, eine andere Form der Weisheit, die da entstanden ist und die auch magisch ist. Also magisch ist ja eben nicht nur das, was hier in der Psychologie darunter verstanden wird, sondern Magie ist einer meiner Lieblingsbegriffe, kommt von Magan, das ist Mittelhochdeutsch, und das heißt mögen, mögen, lieben, können, vermögen. Ne? Magan ist ein ganz wichtiger Begriff und bezeichnet eigentlich das positive Verhältnis zur Welt um uns herum. Also ich nenne das Verbunden, die Verbundenheit allen Seins, alles Seienden. Ne? Also die Wahrnehmung, so wie man das dann den Leuten vorwirft, die alles für lebendig halten, den Kindern. Ne? Ist es ja auch. Ne? Jeder Stein ist, alles ist lebendig, nur in anderen Rhythmen, in anderen Zyklen und anders wie. Aber es gehört alles zusammen, ne? Diese Darstellung auch in der Kunst, die zyklischen Darstellungen oder wie die kleinen Kreise in den großen angeordnet sind. Das ist überall die Erfahrung, wie alles miteinander zusammenhängt, was man eben als Animismus auch bezeichnet. Alles ist belebt und das ist die magische, die Praxis, die Magie ist die Praxis des Umgangs damit. Indem man ernst nimmt, dass es wirklich so ist und dann schaut, ja, wie ist denn, wie gehört denn das zusammen, wie machen wir das? Ne? Also der Schamane in Afrika, der geht in den Wald und holt Kräuter für einen Kranken und wenn man ihn fragt, ja, woher weißt du denn, welche Kräuter du brauchst, ne, um den zu heilen, dann sagt er, die sagen es mir. Der geht in den Wald und macht die Ohren auf und dann sagen die ihm, was er braucht. Ne? Also er pflückt das, was er braucht. Und ich meine, nur gibt es inzwischen den Urwald kaum mehr und deswegen ist das Problem, ist also nicht Zurückkehr der Affen auf die Bäume, sondern dass die Bäume bald nicht mehr da sind. Ne? Also wenn man im Vergleich mit dem Tierreich, den ich sonst ja nicht so toll finde, mal bemühen will. Das heißt, das Magische ist also die positive Annahme dieser tatsächlichen Verbundenheit mit der uns umgebenden Natur. Alles andere ist ja sowieso illusionär und auch unrealistisch. Und kompliziert, ich kann nicht immer mich von allem absetzen, wozu denn auch. Ne? Also das gehört alles zu dieser matriarchalen Lebensauffassung, die deswegen auch überhaupt nichts am Hut hat mit Krieg und Streit und obwohl Konflikte eben auftreten, aber die werden weise und gewaltfrei gelöst. So, jetzt haben wir das Naturverhältnis, wir haben politische Verhältnisse, also die auf Egalität beruhen und auf inhaltlicher Kompetenz, ne? Also wirklich vernünftig sind in dem Sinne. Und dann haben wir das Geschlechterverhältnis natürlich, das ist immer zentral. Im Prinzip gibt es zwei Geschlechter, es gibt natürlich auch immer noch ein paar mehr dazu, wird auch überall anerkannt, aber generell gibt es zwei Geschlechter und es geht darum, wie wird denn die Reproduktion der Gattung organisiert. Ne? Das gibt natürlich klar, ne? Wo kommen die nächste Generation her, wie gehen wir damit um und wie organisieren wir das. Also das Geschlechterverhältnis ist immer zentral, ob man es will oder nicht, muss man was dazu machen, wie auch immer man das definiert oder nachher organisiert dann. Kommt das Generationenverhältnis. Das ist das vierte, die Reihenfolge ist jetzt egal. Ne? Also da geht es darum, wie leben denn die Generationen miteinander? Die Kleinen und die Mittleren und die Älteren und die Weiden und die Alten und die Ahnen, die gehören auch noch dazu, die gar nicht mehr leben. Ne? Also wie wird mit deren Wissen, Weisheit und umgegangen? Ne? Das ist ein zentraler Bestandteil eines gesellschaftlichen Grundverhältnisses, das in dieser Zivilisation, jeder Zivilisation geregelt werden muss. Und am Schluss noch das Transzendenzverhältnis, also das nennen wir so im Sinne von, da geht es um die Fragen, die in Religionen und in spirituellen Beziehungen genannt werden, also wo kommen wir her und wo gehen wir wieder hin und was ist mit dem Unsichtbaren und so diese Fragen, ne, die sich später dann als Religion aufblasen. Und da haben wir halt der Unterschied zwischen patriarchalen und matriarchalen Gesellschaften generell der, dass die matriarchalen Gesellschaften oder Zivilisationen oder die matriarchale Weltzivilisation, wie immer man das bezeichnen will, die es überall gegeben hat, immer lebensfreundlich ist. Lebensfreundlich am Leben orientiert. Ne? Nicht am Ich und Du, sondern am Ich und die Welt, ne, wir hängen wir zusammen oder wir mit der Welt. Also die Welt wird nie weggelassen, das heißt die Natur im Wesentlichen. Ne? So, und im Patriarchat ist es genau umgekehrt, der wird immer von der Natur abstrahiert, es wird immer das Ich gegen das eine, Ich gegen das andere gestellt und so weiter. Der Todorov, das ist so ein Forscher, der die Kolonialzeit untersucht hat, hat das mal so beschrieben. Die Kolonisierten haben immer sich in Bezug zur Welt gesehen. Ne? Und die Kolonialherren haben immer nur über sich selber, sich mit sich selber verbunden oder mit dem anderen, aber nicht mit der Natur, das geht alles weg. Ne? Also diese Ich-Bezogenheit jenseits der Natur ist das zentrale Merkmal patriarchaler Weltanschauung. Die Frage ist jetzt warum und so weiter. Die anderen Sachen, also mit der ökonomischen Ausbeutung, das Naturverhältnis also auf jeden Fall gestört. In allen Patriarchaten gibt es ein schlechtes Naturverhältnis. Es geht immer um die Abgrenzung von der Natur, genauso wie von den Frauen. Und zwar weil, und dann habe ich also angefangen, meine Kriterien zu entwickeln, das Prinzip des Pater Arche. Also Paterschat kann man zusammengesetzt sehen als Pater Arche. Pater ist also ein lateinischer Begriff für Vater, wobei die ersten Patriarchen ja keine Väter in dem Sinne waren, sondern Herren und Eroberer. Und Krieger, das Patriarchat entstand überall durch Eroberung. Im Gegensatz zu Carola Meyer-Seethal, übrigens, sie behauptet, dass das Patriarchat sehr endogen innerhalb des Patriarchats entstanden. Da gab es einen großen Streit, das behauptet sonst niemand in der Matriarchatsforschung, weil überall nachweisbar ist, dass alle matriarchalen Gesellschaften durch Eroberung unterworfen wurden von außen und dann umgedreht wurden sozusagen. Also, oder halt so, dass am Schluss, was die Renate Genk eine zweite Kultur nennt, also nur noch Reste matriarchalen Wissens oder matriarchaler Kultur übrig geblieben sind innerhalb des Patriarchats. Das haben wir ja immer noch. Ne? Es gibt immer noch freundschaftliche und Liebesverhältnisse und so weiter, die eigentlich mit dem Patriarchat nichts zu tun haben. Die haben wir noch erhalten oder sind immer noch da, aber sie werden nicht unter dieser Perspektive gesehen. Ne? Die müssten wir auch pflegen, damit sie nicht völlig verschwinden, weil das Patriarchat die Tendenz hat, alles, was ihm nicht entspricht, auszulöschen und zu vernichten und durch etwas anderes zu ersetzen, was es aber nicht ersetzen kann. Also Pater Arche ist für mich der zentrale Begriff gewesen, nachdem die Heilige Göttin Abendroth den Gegenbegriff Mater Arche definiert hat. Mater, die Mutter, am Anfang. Ne? Arche ist ein alter griechischer Begriff, der heißt eigentlich Ursprung, Anfang, sogar Gebärmutter. Wird später in Herrschaft und Dominanz umdefiniert, aber ist ursprünglich ein Anfangsbegriff, Ursprung. Die Mutter ist der Ursprung. Das ist das Dogma in Gänsefüßchen oder die Erkenntnis oder die Wahrheit in jedem Matriarchat. Und das Paterarche ist für mich so wie so eine Art Blitzeinschlag gewesen, als ich kapiert habe, dass Paterarche eigentlich bedeuten soll, der Vater ist der Ursprung. Also nicht Vaterherrschaft, ne, sondern das viel grundsätzlicher Patriarchat meint, die Männer behaupten, dass sie die Schöpfer sind, nicht die Frauen oder die Natur, deswegen mögen sie die nicht, ne? Sondern sie selber. Sie sind die Herren, die Schöpfer, die alles bestimmen, die alles hervorbringen, die sind produktiv, die anderen sind passiv und sie sind aktiv und so, die anderen sind nur reproduktiv oder Schnauzer. Sie schaffen ja auch an, ne? Die Krieger schaffen an, die kommen mit den Reichtümern der eroberten Gesellschaft und sammeln die an und verteilen die vielleicht auch. Also dieses kriegerische Prinzip, war natürlich immer die Frage, wo kommen die Krieger her? Die waren ja auch mal in einer matriarchalen Gesellschaft. Und da gibt es halt die These vor allen Dingen von der Göttin Abendroth über die katastrophischen Wanderungen. Das heißt, es gab auch damals schon ökologische Verschiebungen weltweit. Also es gab zum Beispiel eine Vereisung Nordasiens, also das Sibirien, was wir heute kennen, war mal eine gemäßigte Zone, so wie hier. Da gab es auch die alten Walkulturen, ne, um das Polarmeer herum, wo aus denen noch die Wikinger nachher später mit ihren Schiffen, die sehen aus wie Walfische, ne, das ist eine ganz alte Kultur, von der die noch kommen und die dann plötzlich vereisen. Da gab es so einen Kometeneinschlag und dann hat sich die Erdachse um ein paar tausend Kilometer verschoben und plötzlich ist alles eisig geworden, was in der Nähe war und die Chinesen buddeln ja immer noch die Mammuts aus dieser Zeit aus und haben deswegen immer noch Elfenbein zu verkaufen. Also das ist ganz schnell gegangen und die Leute mussten da weg. Also das ist klar, das ist der Hauptschub der Völkerwanderung gewesen, die dann einsetzten. Und die sind in alle Richtungen, sie sind also nach Polynesien genauso wie nach Süden und nach Westen gezogen. Und das sind dann in weiterer Folge die Kurganvölker, die Maria Djibutas beschreibt, die im 5. Jahrtausend vor Christus schon hier in Osteuropa ankamen und alles durcheinander brachten. Ne? Bewaffnete Krieger mit Pferden, die sich versuchten durchzusetzen und die dortigen Kulturen zerstören. Also jetzt beginnt eine Dekulturierung, also nicht eine Entwicklung, sondern eine Unterentwicklung, weil Kriegergesellschaften sind keine entwickelten Gesellschaften, ne? Die zerstören erstmal. Und also dieses Phänomen ist dann weiter zu beobachten, dass in allen Flussgebieten, in denen die Matriarchate inzwischen die Landwirtschaft entwickelt hat, und zwar nicht einfach die Landwirtschaft, wie wir es gestern diskutiert haben, sondern erst einmal den Gartenbau, Und dann auch den Anbau von Getreide, und zwar in Imitation des Naturgeschehens. Also für mich wurde dann zentral dieser Begriff der Alchemie, wie das in Ägypten heißt, also auch so ein Land, wo viel Wasser am Fluss, also die Entwicklung an den Flussläufen entlang, Indus, ne, und Nil, haben die Matriarchate sich ausgebreitet, weil Wasser braucht man dafür. Und der Begriff der Alchemie, der dann später noch eine große Rolle spielen wird, heißt eigentlich das göttliche Fließen. Also es ist ein Begriff, der kommt aus der jährlichen Überschwemmung des Nils, der dann dazu führt, dass das alles fruchtbar, die Wüste fruchtbar wird und da was wächst. Und die Frauen haben das genau beobachtet, wie das passiert. Dann kommt das Wasser und dann wird es grün und so. Und wie sie das selber nachmachen können. Also eine Imitation des Naturgeschehens, um eben eine Sicherheit in der Ernährungsgrundlage herzustellen. Aber die Massenproduktion, Herr Janus, diese was man nachher als Landwirtschaft bezeichnet, Marx nannte das dann die asiatische Produktionsweise, die Massenlandwirtschaft mit Bewässerungssystemen und so weiter, das ist erst eine patriarchale Erfindung gewesen. Das haben die matriarchalen Völker nicht erfunden. Also, ja, aber das ist eben der Unterschied. Ne? Also nicht die Landwirtschaft selber ist das Problem, sondern welche Landwirtschaft? Also die große Landwirtschaft, wie eben als asiatische Produktionsweise mit Despotie in allen Teilen, das ist ja das Patriarchat dann als Herrschaftsform gewesen. In vielen Teilen der Welt, also in China genauso wie in Indien und in Ägypten, es sind ja alles patriarchale Großreiche gewesen. Ne? Die Doris Wolf, also nicht die da sitzt, sondern die andere Doris Wolf, hat ja das tolle Buch dazu geschrieben, über Ägypten, wie heißt es nochmal? Es gibt zwei Formen davon, die Urmutter Ägyptens, also dass das Ägypten war also eine matriarchale, schwarzafrikanische matriarchale Hochkultur. Also Hochkultur in dem Sinne, also eine entwickelte Zivilisation, die also ihre fünf Verhältnisse sozusagen entwickelt hatte, bis zu einer Form, wo also mitsamt der Göttinnengestalten und so weiter, die ja in der Geschichte immer noch eine Rolle spielen, die dabei rauskam. Also das, und die wurde überfallen von den Schmieden, den Hor, Kotrachorus davon und so weiter, aus dem Kaukasus. Das waren also patriarchale Einwanderungen, wo der Kaukasus selber heute noch zum Teil patriarchal ist. Das waren also solche patriarchalen Eroberer, die Schmiede aus dem Kaukasus, die haben sich dann am Ägypten erobert. Und die Doris Wolf hat die ganzen Museen geplündert, weil die diese Darstellung dieser weiß-schwarz, die schwarze Urbevölkerung und die weißen Ankömmlinge genau dargestellt waren in den alten überlieferten bildlichen Dokumenten dieser Zeit. Die waren alle unterschlagen worden in den Museen, Kellern. Liegend. Und das hat sie jetzt ausgegraben und neu interpretiert, was natürlich ein totaler Hammer war für die ganze Ägyptenforschung, weil Ägypten für uns ja immer noch so eine Art ideales Vorbild ist. Und da entstand ja dann auch nicht nur das Abschlachten der Frauen, wirklich in Massen, was später in der Hexenverfolgung wiederkehrt in Europa, sondern auch der Tiere, das Abschlachten der Tiere, der Göttinnen. Also diese furchtbaren, was denn die Römer noch so perfektioniert haben für ihre Zirkusspiele. Also die haben ja die ganze Wildnis ausgeschleift da ums Mittelmeer herum und die Tiere alle in die Arenen geschafft. Also dieses furchtbare Verhältnis zu den Tieren, was da anfängt, Platz zu greifen, dieses kriegerische Verhältnis zu den Tieren und zu den Frauen. Und die Frauen wurden in ihrer Kultur vollkommen kaputt gemacht in Ägypten. Das beschreibt die, also das ist eine furchtbare Weise. Mit dem Kälbchen, dem man ein Bein abgehauen hat, um die Kuh zu demütigen und so Sachen. Das ist also die Perversion, ne? Herr Janus, Sie haben völlig recht. Wir wissen gar nicht, wie kaputt diese Gesellschaft eigentlich ist und wie krank, ne? Die Perversion und dieser Sadismus. Der Sadismus dem Leben gegenüber, weil es immer darum geht, im Patriarchat geht es immer darum, wie können wir behaupten und nachher eben auch beweisen, dass nicht die Frauen und die Natur die ganzen wunderbaren Dinge hervorbringen, wir sind das. Ne? Und die Methode, die sie dann halt anwenden, es braucht ja eine Technik dafür, ne? Der reine Glaube bringt es ja nicht. Die Frauen lachen immer noch, wenn die Männer sagen, sie sind eigentlich die Schöpfer. Ne? Sagen sie, was soll das denn? Ne? Also das ist doch absurd. Das ist, man kann die Absurdität überhaupt nicht nachvollziehen. Diese Anti-Natur-Haltung, die da sich entwickelt, um zu beweisen, dass die Schöpfer die Männer sind und dadurch wegen auch berechtigt dann zu herrschen und dass die ganzen Ableitungen, die sich daraus ergeben. Ja, wenn wir die Schöpfer sind, dann sowieso alle von uns abhängig. Und dann müssen wir das auch sozial durchsetzen, in Klassen und in Unterschichten und in Sklaven und in weiß nicht was alles. Ne? Kennen wir ja die ganze Geschichte hindurch. Und dann kommt der Beweis. Ja, wir sind. Und dann habe ich gedacht, hallo, jetzt haben wir schon mal geguckt, aha, Patriarchat ist eine eigene Zivilisation, hat sich gegen das Matriarchat abgesetzt. Und dann haben sie ein bestimmtes Naturverhältnis, ein ganz katastrophales bis heute, deswegen geht auch alles kaputt. Und sie haben eine Technik, das kaputt zu machen. Und sie haben eine Technik, aus dem Kaputten dann wieder etwas herzustellen, was sie schöner finden oder besser finden. Und das ist die patriarchalisierte Alchemie. Also ich habe mich dann mit der Alchemie beschäftigt, wobei die matriarchale Alchemie, also diese ursprüngliche, wir beobachten, da kommt das Wasser, Tröpfel, Tröpfel und dann wachsen da so Gräsler. Was passiert denn da? Und wir machen das auch. Ne? Das ist eine andere Kultur. Genauso wie mit dem die Liebesverhältnissen und wie wird man schwanger und wie oder nicht und was macht man. Das sind ja alles Kulturerrungenschaften, alchemistische praktisch, ne? Also wie parallel zu dem, was da mit dem Wasser passiert, passiert es ja auch mit den Menschen und mit ihren Bedürfnissen und Gefühlen. So, und dann kommen die Aroma und setzen sich dahin und finden das alles vor. Ne? Eine Hochkultur sozusagen. Und was machen sie jetzt damit? Sie können ja nicht sagen, ja wunderbar, ne? Soll ich sagen, nee, das muss jetzt alles umdefiniert werden, das muss alles umstrukturiert, pervertiert, umgedreht, ausgelöscht, neu definiert. Ne? Jetzt die Perversion, jetzt beginnt buchstäblich die Perversion, die Verkehrung. Ich nenne das, mein Buch da hinten heißt auch die Verkehrung. Es wird alles verkehrt und wir leben nach wie vor in dieser vollständigen Verkehrung von allem in ein, irgendwie in ein Gegenteil. Ne? Also ich habe dann angefangen zu gucken, was ist denn das mit der Alchemie eigentlich und habe dann die ganzen alten Texte aus dem Hellenismus gelesen, also von den Ptolemäern, also den griechischen Erobern Ägyptens, also praktisch vor, kurz vor Christus und kurz danach. Es gibt da ganz viele Texte und da bin ich fündig geworden. Aber nur, weil ich inzwischen den patriarchale Brille, die patriarchalskritische Brille auf hatte, entdeckt sonst kein Mensch. Es gibt ja eine riesen Diskussion über Alchemie, auch heute, moderne Alchemie, überall. Und diese ganzen Alchemieforscher sind dann total entsetzt, wenn sie überhaupt was von mir hören, weil das alles ganz anders ist, als sie meint. Sie denken immer, das war ja eine ganz tolle Kultur und also sie orientieren sich noch an dem, was es mal war und haben es aber längst umgedreht, aber sehen das gar nicht. Also die Alchemie, die dann entsteht, also diese patriarchale Form, ist genau das, was man haben will, nämlich einen Schöpfungsprozess zu definieren, in dem das Leben, der Reichtum, was immer man haben will, entsteht oder geschaffen wird. Der Schöpfer ist also ein Mann, deswegen haben wir dann auch einen männlichen Gott, das ist sozusagen die Parallele dazu, immer wie oben so unten. Und es geht darum, dass man das, was man vorfindet, das wird natürlich erstmal abgelehnt, denn sonst könnte man dabei bleiben, wie es ist. Ne? Das wird erstmal vernichtet. Das heißt dann später die Mortifikation, Mors, der Tod, das ist jetzt ein lateinisches Wort, das kommt dann aus der mittelalterlichen Alchemie, das ist alles hierher gekommen. Ne? Also die Mortifikation ist der erste Schritt der Schöpfung, der männlichen Schöpfung. Also das, was ist, wird erst einmal zerhackt, aufgelöst, verbrannt, kaputt gemacht. Daraus entsteht das angebliche, Aristoteles ist alle vertreten, ne? Daraus entsteht, also die griechische Philosophie auch parallel davor und bis danach, daraus entsteht dann die Massa Confusa oder die Prima Materia oder also der Urstoff. Urstoff, also angeblich kommt man dadurch zurück, erinnert an das CERN, da will man ja auch zum Urknall zurück. Ne? Also man kommt, indem man die Materie, die ja immer als lebendig natürlich gegolten hat, indem man die auflöst, gerät man an den Urstoff, aus dem angeblich alles ist. Ne? Gibt die Atomtheorie von dem Demokrit und so weiter. Alle glauben dann daran. So, und dann hat man den Urstoff, so das ist dann Urmaterial und mit dem macht man jetzt was Neues. Ne? Denn darum geht es ja. Man will ja was Neues schöpfen, das man selber gemacht hat. Und dann geht der Prozess los. Also in der Alchemie gibt es dann verschiedene Stufen. Was mit dieser Massa Confusa, das ist ein Nigredo, sagt man auch, das ist die schwarze Brühe, Also geschwärzt meistens durch Feuer, ne, Ruß. Was macht man jetzt mit dem schwarzen Stoff, ne, dem Urstoff, dem angeblichen? Dabei ist es einfach nur die kaputte, getötete Materie. Ja, den muss man jetzt aufbauen. Jetzt muss man das große Werk, heißt das in der Alchemie, Magnus Opus Magnum, ne, schaffen, indem man diesem Stoff etwas zusetzt. Und dann gibt es diese Farbenlehre von schwarz nach weiß, nach gelb oder gold und rot. Das sind die Farben der Alchemie. Also schwarz ist erstmal alles zerstört, dann hat man das und dann tut man etwas dazu, damit es wie Silber wird. Es gibt dann auch die Edelmetalle, das kommt ja aus der Metallurgie, aus dem Krieg, natürlich von den Schmieden, guten Morgen, ne, die fingen ja an mit den, aus dem Kaukasus. Also die Schmiede bringen das Metall zum Schmelzen, ne, und das Ziel ist Gold zu machen. Gold, also immer das Höchste von allem, was man identifiziert als das Höchste. Ne. Oder das Leben am Ende. Das ist natürlich auch das Höchste. Da muss ja irgendwo herkommen. Wenn man das nicht mag, was da ist, muss man es ja irgendwie anders herstellen. Und dann kommt der Prozess vom Silber, dem zweitbesten Metall, was in Indien übrigens umgekehrt war. Da war immer das Silber das höchste Metall und so weiter. Gut, also in Ägypten nicht. Da war das Gold das höchste, gegenüber das Silber. Dann tut man also ein Pulver dazu oder ein Metall dazu, also Quecksilber und so weiter. Und dann kommt eine weiße Masse hervor. Die wird dann als weiblich identifiziert. Das ist die tote Frau, die getötete, der getötete Frauenleib eigentlich. Maria ist so ein Bild dieser weißen Frau, also die praktisch kastrierte Frau, ne? Die also jetzt nur noch benutzt wird als das, was man halt braucht, damit irgendwas Lebendiges doch noch hervorkommt, ne? Wenn man sich schon jenseits des Uterus das Ganze machen will. Und dann kommt Gold oder Gelb, das ist die perfekte Form, also das Gold, und das ist dann natürlich der König und der Herrscher und so, der sich da repräsentiert in dem Gold, und der Gottesabkömmling und das Fleisch der Götter wird das Gold genannt und so weiter. Ne? Das ist die ganze Mythologie mit dem Gold bis hin zu unserem Geld, ist ja höchst interessant. Und dann am Schluss geht es noch dann ums Leben, es ist dann noch die Farbe Rot. Rot stand immer für das Leben, weil es ist eigentlich das Menstruationsblut ursprünglich, das Geburtsblut. Also die rote Farbe auch bei den Priestern, das ist ja immer interessant, die haben sich das ja alles angeeignet von den Frauen und den Priesterinnen-Gewändern, ne? Laufen auch in Gewändern rum. Und dann kommt das Leben hervor, ne? Das Kind aus Luna und Sol gebären ein Kind. Und dann gibt es dieser Prozess, sozusagen der Homunculus auch, ne? Der Paracelsus war ja noch so einer, der Homunculus, also das Menschlein in der Retorte, die Gentechnik, alles direkte Wege da überall hin und Reproduktionstechnik, dieselben Vorstellungen. Also man nimmt Sperma und Blut und daraus entsteht ein neuer Mensch in der Retorte. Ne? Also dieses Prinzip war also in der Alchemie immer präsent. Also es kommt ein Kind zustande, ein Kind in Gänsefüßchen, das neue Leben. Und dass man das schafft, diese Methode, die dann entwickelt wird, ist der Stein der Weisen. Der Stein der Weisen, ein berühmter Begriff, wobei der Stein immer eine alte matriarchale Geschichte ist, die Göttin als Stein und der schwarze Stein, die Kaaba, sind ja alles alte Göttinnen, oder die Kali in Kalkutta, der Kalkutta-Tempel ist ja auch die schwarze Stein, die Göttin im Ganges, ne, gefunden worden. Und dieser Stein-Metapher wird dann patriarchalisiert. Stein der Weisen, das sind natürlich Männer, die weisen Männer, die wissen, wie die Schöpfung geht. Das ist sozusagen der Buddha mit Bauch, sage ich jetzt mal, in Asien. Der lachende Buddha mit Bauch, der weiß, wie man gebiert, ne? Wie der Mann gebiert, wird der gebärende Mann ja inzwischen technologisch auch versucht zu realisieren, oder den künstlichen Uterus ohne Frau und so weiter. Also diese ganzen Zersplitterungen und Neuzusammensetzungen und Hybriden im buchstäblichen Sinne, Erfindungen auch jenseits der Artgrenzen, das hat ja schon der Bacon, Francis Bacon dann mit der modernen Naturwissenschaft genauso propagiert. Das ist die patriarchalisierte Alchemie, die dann entsteht. Also man versucht theoretisch und praktisch und religiös abgesichert, also das ist ein Glaubenssystem, diese männliche Schöpfung in Gang zu bringen. Die patriarchale Schöpfung, also als männliche, ohne Frauen, ohne Natur und immer jenseits davon, in so einem bestimmten technologischen Prozess. Und dann habe ich gefunden, dass dieses Denken überall wiederkehrt, ne? Dass also das nicht die Antike beschränkt geblieben ist, sondern mit den Arabern nach Europa kommt und dann übersetzt wird und über die griechische, die Renaissance vor allen Dingen, dann hier einbricht. Also schon im Mittelalter in den Klöstern, überall gab es Alchemisten, gibt es, wobei übrigens die Quecksilber-Schwefel-Theorie, dass das Schwefel ist dann das, was Gold macht, weil es Geld ist, ne? Geht dann immer um die Farben und so weiter, das alles nachmachen und das Rezipieren. Ich schreibe ja gerade ein Riesenbuch dazu, das hat schon 700 Seiten und es werden ungefähr 900, wenn es fertig ist. Die Zivilisation der Alchemisten, das ist das, was wir hier haben. Wir haben dieses alchemistisch-patriarchale Denken übernommen und es kam im Mittelalter und vor allem in der Renaissance dann wirklich zu, also als man sich wieder dem Leben zuwandte, ne, und dem griechischen Denken, da kam das alles mit hinein. Und darauf beruht die moderne Naturwissenschaft ganz eindeutig. Ne? Die moderne Naturwissenschaft hat, obwohl man das erstmal gar nicht erkennt, weil die ja erstmal natürlich auch andere Quellen hat, die betreibt dieses Projekt. Also ein Projekt ist, das Patriarchat ist ein Projekt, das nach und nach durchgesetzt wird. Also ein Prozess, der utopisch ist, der also eine Utopie im Blick hat, einer anderen Welt, einer völlig neu gestalteten und umgestürzt, also der Umsturz der Naturordnung ist das Prinzip. Umsturz der Naturordnung. Ne? Das ist also im goethischen Sinne das Böse schlechthin. Ne? Das Mephisto ist das. Ne? Das alles, was besteht, nicht wert ist, dass es vergeht. Und was also Mephisto sagt im Faust. Ne? Also Goethe ist da ein totaler Geistesverwandter. Da gibt es ja den Michael Jäger, das ist ein Philosoph in Berlin, der über Goethe das alles sehr gut herausgearbeitet hat, was ja vorher gar nicht der Fall war. Weil die Leute den Goethe immer vereinnahmt und für alle möglichen Sachen. Aber der war ja der größte Kritiker der Moderne, genau dieser alchemistischen Moderne. Er hat es nur nicht mit dem Patriarchat in Beziehung gebracht, was niemand tut, weil dieser Begriff nicht existiert. Der ist ja nirgendwo. Keiner der großen Denker von Marx bis über Goethe bis hin, oder Goethe über Marx, der war ja früher, bis hin zu Adorno und ich weiß nicht, wie die haben ja alle nicht Gebser, die haben ja alle keine Ahnung vom Patriarchat. Dieser Begriff, der ist der Schlüssel zu dem Verständnis dessen, was hier historisch der Fall ist und was wir heute haben. Und den gibt es, der wird nirgendwo angewandt, obwohl da nur die Tür umdrehen. Das ist also der Stein der Weisen der Begriffe wäre, für die Analyse dieser Zeit wäre das Patriarchat. Als alchemistisches Kriegssystem, so nenne ich das, was wir heute haben. Also alchemistisch geht immer darum, das, was da ist, kaputt zu machen, also bewusste Zerstörung, aus dem Zerstörten wird was Neues hergestellt, das ist im Prinzip die Maschine. Deswegen wird nicht umsonst die Maschine in der neue Technik erfunden. Neuzusammensetzung, Beliebigkeit, also die Wahrheit ist geschleift, die Wahrheit ist immer Naturordnung. Wir haben nur eine Wahrheit, das ist die Naturordnung. Die gilt natürlich überhaupt nicht mehr, die wird total auf den Kopf gestellt. Es gilt nur das Gegenteil. Und da man das Leben nicht wirklich herstellen kann, bisher jedenfalls ohne Frauen, wird dann eben gesagt, wir stellen eben was anderes her und das ist dann das Leben. Und die Maschine ist das, was in der Naturwissenschaft als Leben gilt, nicht wir. Das Leben ist für die Naturwissenschaft ist das Leben, so wie wir es verstehen, als lebendiges, ein obskurer Begriff, ne, der gehört in die Religion oder so sonst wohin. Was sie als Leben versteht, ist das, was tut, was wir wollen, heißt das, ne, das neue Bakterium, das tut, was wir wollen. Das ist das, was sie unter Leben verstehen. Und das ist Maschine. Maschine ist was ganz Gefährliches, was die Leute immer denken, das ist der Staubsauger und so weiter, ne, den ja auch die Hausfrau benutzt. Aber diese Maschine ist ein System. Genauso wie die ganze Zivilisation ein System geworden ist. Also nicht einfach nur Ordnung, sondern ein System. Und ein System ist immer etwas, das die da drin sind, zwingt, etwas mitzumachen, was sie sonst nicht täten. Ein System ist immer hierarchisch, hat immer ein Ziel, das eigentlich nicht geteilt werden kann. Und jede Maschine ist ein System. Das ist eben nicht der Hammer, den ich schwinge oder wieder weglege, sondern das System heißt, auch der Staubsauger, den ich verwende, der geht nicht ohne Elektrizität. Elektrizität hat man nur, wenn man sie schafft, irgendwo Elektrizitätswerke gibt und Leitungen dahin und auch kein Auto fährt ohne Straße und so weiter. Also das System entsteht mit der Maschine als die Ausbreitung der Bedingungen für ihre Anwendung, ne, die immer mehr um sich tragen. Daher der Begriff dann der Megamaschine, der ursprünglich von Mumford, einem frühen, auch Kritiker früher der pharaonischen Zivilisation, also einer, der über diese Neuzeit hinaus gedacht hat, ne, gibt es ein paar, aber die immer nicht das mit dem Patriarchat in Verbindung gebracht haben, was sie da erfunden haben oder gesehen haben. Also die Maschine entsteht mit der modernen Naturwissenschaft als die Quantifizierung dessen, was ist es halt, Zerstörung, also das ist der Reduktion auf was Quantitatives, also eine Menge, ne, die man beliebig zusammensetzen oder verwenden kann, ist das gesamte Ziel der Übung, alles Qualitative wird geschleift, ne, gibt es nicht. Also die Besonderheit der einzelnen Existenzen wird überhaupt nicht anerkannt, so wie wir hier sitzen, jeder sieht anders aus. Ne, in der Maschine ist der posthumane oder transhumane Mensch ist halt ein Roboter, die sehen alle gleich aus oder können alle gleich aussehen. Also da gibt es nichts Besonderes mehr. Ne? Das mit der AI kommt das ja alles auf uns jetzt zugedonnert, ist ja schon lange in der Diskussion, jetzt wird es auch gemacht. Also die Ummodelung, nicht nur der äußeren Naturbedingungen, der Gebärbedingungen sozusagen, das ist ja der Prozess, warum die Frauen heute von allen Seiten abgeschnitten werden von diesem integralen Gebärprozess, ne, oder Schwangerschafts- und Gebärprozess oder Bindungs mit den Kindern und so weiter, alles abgetrennt. Die Trennung ist immer das Haupttrennungsdenken. Das ist das Erste, was das Patriarchat bietet, um hinterher wieder mechanisch zusammen, das Mechanismus, das mechanische Denken zusammenzusetzen. Und fast alle modernen Naturwissenschaftler, auch Newton, waren alle noch Alchemisten. Und der hat ja versucht, sogar das Licht, was ja immer als göttliche Emanation und Schöpfungskraft galt, ist auch eine alte Geschichte, Licht und Gold und so, hat der Newton ja noch versucht, so zu traktieren, alchemistisch zu zerkleinern, dass er bis auf die Schöpfungskraft kommt. Das ist eine exakte Alchemie, war genau das. Der hat das versucht, das hat ihm ja Goethe dann nur furchtbar vorgeworfen, dass er das Licht auf die Folter spannt und zerlegt in seine Bestandteile und tötet. Denn Goethe war ja ein Naturdenker im Sinne matriarchaler Tradition, was er aber nicht wusste in dem Sinne. Und der Newton war eben der Vertreter dieser modernen Alchemisten, was aber auch niemand versteht, weil denken, die Alchemie ist was Früheres und ist dann verschwunden, der genau das versucht hat durchzusetzen. Was später durch die Nuklearalchemie, also mit der Zerstörung der letzten Bestandteile der Materie, also des Atomkerns, dann auch gelungen ist. Ne? Das Licht heller als 1000 Sonnen von dem Robert Jung, das ist der Lichtblitz bei der Atomexplosion, da kriegen die alle Gebärfantasien. Wir haben es geschafft. Ne? Die Hiroshima-Bombe wurde gefeiert als It's a Boy. It's a Boy. Auf Nagasaki, das war eine hydrogene Wasserstoffbombe, Fat Man haben sie die genannt. Ne? Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre. Und es beschreiben die Helen Caldicott, das ist so eine Kritikerin dieser Alchemisten, dieser Nuklearalchemisten, und der Brian Easley, der das beschrieben hat mit Hiroshima und so weiter. Und auch der Weizenbaum, der Erfinder der künstlichen Intelligenz sogar ist. Die sagten alle, dass diese Erfinder dieser Dinge, alle, die haben alle Gebärfantasien. Ne? Wir schaffen das neue Leben, indem wir es zerstören. Das ist der Punkt. Weil die Zerstörung ist immer der erste Schritt. Ne? Also die konsequente Zerstörung des Atomkerns, die in dieser Logik mitgedacht werden muss, ist der Triumph dieser Alchemisten, weil sie jetzt sehen, jetzt haben sie sozusagen die Materie, mit der man dann subatomar, ne? CERN, da wird ja mit doppelter Lichtgeschwindigkeit knallen die Partikel aufeinander, um über eine neue zu finden. Ne? Und das ist deren Triumph als Gebärfantasie. Jetzt ist die Grundlage für die neue Schöpfung, ist für die. Ne? Das überfasst es nicht. Das muss man sich reintun. Das muss man verstehen, wie diese Leute denken. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer mir das gefallen ist. Aber ich bin da wirklich stur hinterhergeblieben. Ich muss verstehen, was diese Arschlöcher machen und warum die Welt zerstören und das auch wollen. Das auch wollen. Das ist super.
Das ist ein Vortrag. 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 Das ist ein Zeit haben, das zu besprechen und uns damit auseinanderzusetzen. Also wir haben den ganzen Vorbildern. Ja?
Also ich habe
das Argument ist ja schon gefallen. Also der Witz ist, wir haben heute, ich habe hier das Buch von der Rosalie Bertel dabei, Kriegswaffe Planet Erde, vierte Auflage. Das ist ein Buch, das ist im Jahr 2000 erschienen, Planet Earth, The Latest Weapon of War hieß das. Rosalie Bertel ist eine amerikanisch-kanadische Naturwissenschaftlerin und Nonne und Ökofeministin, die deren Buch auf Englisch eben nicht wirklich in Erscheinung trat, weil das sofort der Verlag einging. Das kam also nie richtig raus und ich habe dann mich plötzlich angefangen mit diesen ganzen Fragen, das war das Erdbeben mit Haiti und so, wo dann immer gesagt wurde, da ist ja möglicherweise irgendwas komisch gewesen an dem Erdbeben. Und da habe ich plötzlich, ich kriege dann immer so komische physische Effekte, leibliche, mir stehen die Haare zu Berge, ne? Oder ich kriege eine Gänsehaut, da merke ich immer, aha, hier ist was los, ne? Da muss ich dich drum kümmern. Und wie das mit Haiti passierte, ist mir das auch so gegangen, weil ich da auch mal war. Ich bin ja in dieser ganzen Gegend viel rumforschend und jahrelang unterwegs gewesen. Und, da dachte ich, und die Leute sind ja irre, die Haitianer, das sind so freiheitsliebende Künstler, das sind tolle Leute. Da dachte ich mir, nee, das ist doch die Schöne, die haben 250.000 ist da umgekommen. Ne? Und dann da gehört ich, dass die Duma und der Präsident von Venezuela und der Chavez und also die russische Parlament, dass sie das diskutiert und die Chinesen, dass es ein künstliches Erdbeben gewesen sei. Und dann dachte ich mir, was ist das denn? Ne? Und dann ging das los. Dann hatte ich ein Interview dazu und dann haben sie mich dann eingemacht. Ich bin ja totale Verschwörungstheorie und verrückt und ich weiß nicht, wollte mich von der Uni schmeißen. Also. Und dann habe ich die Rosalie Bertel kennengelernt über dieses Getümmel. Und weil die dazu dieses Buch geschrieben hatte und die meldete sich bei mir und sagte, ja, das kann schon sein, dass das ein künstliches Erdbeben war, sagten die ganz trocken, weil da gab es so bestimmte Effekte am Himmel, so ein Plasmastreifen, Plasma ist ionisiert, also aufgeladene Atmosphäre und die leuchtet dann wie so ein Regenbogenfarben und so. Und man weiß aber nicht, das wird benutzt, da gibt es eine Technologie, das sind diese Ionosphärenheizer, also diese HAARP-Anlagen, kennen Sie vielleicht inzwischen in Alaska, die mit elektromagnetischen Wellen arbeiten. Das ist eine bestimmte Technik, auch im Rahmen dieser ganzen Alchemie, interessant von dem Nikola Tesla. Und die werden eingesetzt, um Naturkatastrophen und Wetterveränderungen so weiter zu betreiben. Und das habe ich dann alles von der Rosalie gehört und ich hatte keine Ahnung von dem Ganzen. Dann hat die mir das Buch geschickt und dann bin ich in die Hölle gefahren mit dem Buch.
Aber sagen wirklich, Sie nochmal, wie es heißt. Sagen Sie nochmal, wie das Buch heißt.
Kriegswaffe Planet Erde. Sie können sich ja auch angucken hier. Und die hat, komischerweise hat die, also eine völlig irre Frau, die hat also... Die hatte erst ein Buch geschrieben über die Effekte der Niedrigstrahlung im Atom, im Nuklearbereich, ne, was das mit den Körpern macht. Dafür hat sie den alternativen Nobelpreis bekommen, im Jahr von Tschernobyl ausgerechnet, 86. Also sie war schon bekannt und die war immer unabhängig, weil sie von ihrem Orden so unterstützt wurde. Die brauchte also nicht dauernd Kniefälle machen für irgendwelche Geldgeber. Also die war also einfach eine unabhängige Forscherin. Ich habe sie dann auch kennengelernt, die kam dann im Jahr 2010 zum 30-jährigen Jubiläum des Alternativen Nobelpreiskomitees aus dieser Yüksel-Truppe. Und da haben wir uns dann kennengelernt. Und 2 Jahre später war sie schon tot. Sie war auch schon sehr alt. Und wir haben uns bestens verstanden, weil wir denselben Impuls hatten. Das darf doch nicht wahr sein, dass diese Arschen hier die Erde sind, auch den Planeten auch noch zerstören. Also nicht nur, dass sowieso Luft, Wasser, alle Elemente vernichtet werden und zerstört, alchemistisch transformiert, ne, die Transformation in das Höhere, Bessere, Schönere, ne, heißt ja in das Schlechtere, Kriegerische und Zerstörerische. Sie schaffen es ja nicht, diese schöne neue Welt, ne, Huxley, ne, genauso ein Denker, der das aufspießt, ne, zu machen. Und inzwischen geht das auch auf den Planeten selber, also nicht nur auf die hiesigen Bedingungen des Lebens auf ihm, sondern der Planet, als Kugel, der Planet, als Makro, Lebewesen, ein kosmisches Lebewesen, der Planet ist nicht ein Stein, der durchs Universum rast, wie uns die toter Stein, das sagt er, hatte noch dieser IS-Kommandant da, der Herr Gerst, wie heißt der Gerst, gesagt, die Erde ist ein Stein, der durchs Universum, so ein Blödsinn, ne? Also Rosalie sagt, alles lebendig, guten Morgen, und die Erde ist ein Lebewesen, nur halt ein größeres als wir sind, und auch kein Mensch, sondern eben irgendwas für anderes. Und hat das alles untersucht, die hat die ganzen Militärtechnologien seit dem Zweiten Weltkrieg untersucht, die sich bemühten, das Wetter zu verändern und alles mögliche, also solche geostrategischen, die ganze Erde umfassenden Veränderungen, also Geoengineering eigentlich, ne? Plasmawaffen, das sind die mit denen, wo die elektromagnetischen Wellen genommen werden, um die Ionosphäre, das ist so eine obere Schicht, so ab 60, 80 Kilometer bis 1000 ungefähr in der Luft, als Leiter zu benutzen, also als Leitmedium, also die aufzuheizen mit elektromagnetischen Wellen, damit dann darüber bestimmte Effekte erzielt werden können. Ne? Diese Wellen kommen dann zurück auf die Erde und donnern irgendwo rein. Ne? Oder durch den Erdkern auch noch. Ne? Der Dynamo, das Herz der Erde, da gehen die alle durch. Also mir wird ganz schlecht, wenn ich das nur höre. Und da kann man Erdbeben produzieren, man kann Tsunamis produzieren, man kann Man kann das Wetter verändern.
Darf ich etwas dazu sagen?
Ja, klar.
Ich finde Ihren Vortrag sehr interessant und sehr spannend. Ganz viel Neues für mich, vielen Dank. Aber Sie erwähnen einige physikalische Dinge, die einfach nicht stimmen. Tut mir leid.
Was durch?
Sie erwähnen einige physikalische Dinge, die einfach nicht stimmen. Ich würde Sie raten,
Dinge, die Sie erforscht haben, die ganz großartig finde, nochmals mit der physikalischen Art zu bleiben. Mein Vorschlag ist, dass Sie im Vorschlag abschließen, hier eine kleine Pause machen, weil das ist die Diskussion ganz lang, dass wir dann den Vorschlag von Frau Schaff hören und dann eine ganz breite, auch zeitlich breite Diskussion haben, wo wir das dann vertiefen können.
Ja, ich sage ja nur, Sie haben ja völlig recht, ich habe das nicht erforscht, aber ich muss mich ja auf Forschungsergebnisse auch von anderen Disziplinen kümmern, denn es ist ja in meiner Linie sozusagen, das wird immer größer und umfassender, das Problem. Inzwischen ist die Erde wirklich in einem Zustand der Ozonschicht, die Ozonschicht stirbt gerade und so weiter. Ja, wir müssen, also ob wir Naturwissenschaftler sind oder nicht, wir müssen uns halt darum kümmern. Denn es geht darum, die Erde wird zerstört. Und das stört mich.
Ja, ne? Ich bin noch mal kurz sagen, in dem Vortrag, da werden Sie Dinge, die halt nicht so sind.
Ja, ist natürlich schon, aber das ist ja bestätigt. Es ist ja nicht so, dass ich das jetzt alles erfülle.
Später.
Später.
Wir machen das später.
Also es gibt die Helmholtz-Konvention, das ist die Environmental Modification Konvention der UNO von 1977. Genf, wenn Sie nachsehen, steht das alles drin. Bestätigt, seit dem Vietnamkrieg weiß man, dass solche Sachen angewandt werden, um die Studie und so weiter. Punkt.
Ja, und jeder also, Mann kann auch vortragen, was er will. Und das kann jede Frau auch. Und da brauchen wir das können wir auch.
Also was der Witz an der Geschichte ist, dass das Ganze eine lange Geschichte hat. Und dass sich das immer mehr aufeinander aufbaut und dass sich dieses Denken immer mehr überall durchgesetzt hat. Also wir denken alle alchemistisch im Grunde genommen. In Veränderung, in Verbesserung. Ich höre, wir wollen die Welt verbessern. Nee. Diese Verbesserung, die eine Verschlechterung, die soll endlich mal aufhören. Ne? Also dieses Denken ist so eingefahren überall und das Fühlen dazu, ne? Dass das was ist. Niemand geht in die Knie vor so einem, vor eurem Pferde da, diese Ostfriesen. Ich bin eine alte Reiterin und Pferdeliebhaberin. Wenn ich so einen Ostfriesen sehe, da gehe ich wirklich in die Knie. Kennt ihr diese Riesenbiester, diese schwarzen Feuerspannen? Ach, sowas Herrliches. Also das ist ja völlig weg. Völlig weg. Ne? Diese Begeisterung über das, was wir hier vorfinden auf dieser Erde. Ne? Das heißt, das alchemistische Denken, was kann man denn damit machen? Wie kann man das umsetzen oder in Kapital? Kapital ist sozusagen der Ausdruck dieses alchemistischen Umwandlungsprozesses von Natur in etwas anderes. Das ist dann Kapital. Ne? Ware, Maschinerie, Befehl und so weiter, Geld. Ne? Also das sind die Effekte, die es hat. Das heißt, das Kapital selber ist auch nur ein Teil dieses alchemistischen Projekts. Dieses Patriarchats, ne? Patriarchie und alles umwandeln in das, was wir selber gemacht haben, egal was das kostet, und bewusste Zerstörung, also nicht Zerstörung als sozusagen Nebenkriegsschauplatz oder wie sagt man da, Kollateralschaden, ne? Oder aus Versehen. Nee, genau darum geht's. Ne? Es geht darum zu zerstören, weil nur auf der Grundlage der Zerstörung diese angebliche tolle Neuaufbau möglich ist. Ne? Das wollte ich nur sagen. Damit kann man jetzt abschließen.
Ganz lange.